Ein Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 1 und 0, obwohl heute sind wir 1 und 1, den Witz habe ich schon ein paar Mal gemacht, aber der Podcast-Chef Maurice ist anwesend. Hallöchen Maurice.
Hallo, ja, also wenn die feine Dame sich einen Urlaub gönnt, also ist eigentlich ist das nicht gut, was ich hier mache. Ich ermutige Arbeitsflucht und Faulheit, indem ich hier die Vertretung mache, also Semi-Vertretung für die Frau Professorin, die sich von einem Segelschiff zuschaltet, ne?
Hallo, Frau Professorin.
Und trotz meinem Urlaub sitze ich da und plaudere mit euch. Also wenn das eine komplette Hingabe ist und Arbeitswille, weiß ich auch nicht.
Weißt du auch nicht? Ich werde mal kurz die Zuhörenden abholen. Du hast uns ein paar Bilder gezeigt, hast dich auf der Segeljacht, du bist extra in eine Bucht gefahren für ein bisschen besseres Internet, einmal kurz gezeigt, wo wir nicht sind und wo du bist. Wie geht's dir denn so im Schiff?
Das ist tatsächlich die eine Woche Urlaub, ja, auf den ich mich immer irrsinnig freue. Also für mich ist halt, ich weiß nicht, Bootsfahren, Segeln, das ist halt wirklich absolutes Abschalten. Und ja, da fahren wir immer mit einer lustigen Truppe, einmal im Jahr oder so circa. Und das ist immer total nett. Wie im Brief, also einen großen Wohnwagen mit Freunden durch die Welt düsen. Und da schaukeln wir von Bucht zu Bucht in Kroatien. Und werden nachher noch was Nettes kochen. Und das ist halt ein bisschen Abschalturlaub.
Okay, also wir möchten ganz kurz festhalten, wir glauben das nicht, dass das so wie in einem Wohnwagen ist. Wir stellen uns da eher von der Yacht, von der Größe her, ein bisschen was anderes vor, dass man so am Deck laufen kann. So stelle ich mir das eher vor.
Ja, genau. Ich bin natürlich gerade von meiner Joggingrunde um das Boot, im Boot gekommen. Tut mir leid. Ich habe vergessen zu gehen. Weg. Ich bin mit dem Auto geschwind zur Südseite vom Deck gefahren.
Ja, genau so. Also so ungefähr in die Richtung dachte ich mir das, ja. Die Bescheidenheit. Ja,
leider bin ich letzte Influencerin und Streamerin geworden. Ich glaube, das müsst jetzt hier dann eher ein bisschen berichten von eurem Alltag.
Ja, ich meine, das ist ja wirklich, also es gibt so viele Kritik und Fragen, die man anbringen könnte. Aber die Hauptfrage ist ja, warum sind wir nicht dabei? Ne? Es ist ja eigentlich die Kernfrage, oder, Jesse?
Mir wird dein Boot schlecht.
Wenn du sagst, das ist die Hauptfrage, dann kann ich dir so viele Antworten drauf nennen, so viele Gründe, warum nicht. Und ich glaube, ich würde gleich weiter zu Gamescom Recap gehen, oder?
Wow.
Okay.
Also ich finde, auf der Gamescom-Reise, um es jetzt mal ganz dezent zu sagen, waren nicht Jesse und ich das Problem.
Aha.
Oder?
Aha, jetzt ist es raus. Die Frage ist es gefährlich, mit der Frau Doktor auf einem Boot zu sein, wenn das schon beim Auto in 5 Minuten Richtung Gamescom schon eskaliert? Oder mit dem Zug? Also ich habe ja immer noch ein Zugtrauma. Was ist denn dann am Boot?
Ja, das ist eben wirklich die Frage. Also vielleicht wird sie auch live im Podcast absaufen. Ne? Also nach der Episode, wo das Auto in der Werkstatt fast wegen des falschen Treibstoffs explodiert wäre, um es hier mal zu überspitzen, ist das alles möglich.
Das ist alles möglich, ja. Ich habe gehört, nächstes Jahr gehen wir volles Risiko und fliegen alle gemeinsam. Oh, ja, nee, lass das mal.
Im Privatjet, um das Segelboot zu toppen.
Ja, genau. Also.
Ja, oder wir nehmen die Joey-Variante und wir fahren mit so einem Gravelbike. Könnte man zusammen so eine kleine Radfahrtour drauf machen. Freunde, hallo?
Hallo, ich glaube, bitte, nee, schalt mal den Satelliten ab. Also das müssen wir gleich auf diese Fahrradtour nach, nee.
Weißt du, aber ich finde, das ist die schlimmste Art von Mensch, weißt du, die jetzt hier erstmal sich entspannt von der Segeljacht zuschaltet und offenbar in der Lage ist, ein entspanntes Leben zu führen und dann für gemeinsame Aktivitäten mit uns nur grässliche, anstrengende Sachen vorschlägt.
Stimmt eigentlich.
Das ist nicht okay, oder?
Das ist echt nicht okay.
Das ist ein Zusammenhang, dass wir jedes Mal Entspannung brauchen und wir drei was dazu gemacht haben.
Nee, das ist, ich erkenne da keine Kausalität oder sonstiges. Da kann kein Zusammenhang herrschen. Nee. Das ist ein reiner Zufall.
Absolut. Maurice,
was waren deine Gamescom-Highlights? Komm mal, panisch weg vom Thema.
Ich hätte gedacht, ihr habt schon Gamescom Recap im Podcast gemacht.
Ja, aber nicht mit dir. Also was sind
Nicht
deine
mit mir.
Highlights?
Ja, das Blöde ist, über das Größte darf ich eigentlich noch gar nicht reden, weil ich Frostpunk 2 gesehen habe, aber das Embargo fällt erst in naher Zukunft. Ich habe, Jesse hat es aufgenommen, einen perfekten Axtwurf auf dem Diablo-Event gemacht. Das war eins meiner Highlights. Ich warf diese Axt wie ein Held und habe trotzdem nicht das Schwert gewonnen, das man gewinnen konnte. Dann war
Das
das
wird,
Highlight wieder
dann
kaputt.
war das Highlight wieder kaputt. Ich glaube aber eher, die Joey hakt da nochmal nach, weil du hättest ein +1 für die Kran-Aktion gehabt. Und ich glaube, das hängt dir jetzt ein bisschen nach, dass du sie da nicht gefragt hast. Sie hätte gern, glaube ich, in 50 Meter Höhe. Was war das? Sky? Wie hieß das?
City Skylines,
City Skyline.
ja,
Das wäre, glaube ich, genau ihres gewesen.
Hinterher habe ich tatsächlich gemerkt, dass man wohl eine Person hätte mitnehmen können, die mit dem Kran neben dir mit einem Streaming-Setup 50 Meter in die Luft gehoben werden konnte, um City Skylines zu spielen. Und offenbar war die Frau Professorin etwas gekränkt, dass ihr dieses Privileg nicht zuteil wurde. Aber ich weise erneut darauf hin, mit der Frau Professorin haben wir es nicht mal die 10 Minuten Autofahrt vom Hotel zur Messe geschafft, ohne dass in einer zwielichtigen Tankstelle in irgendeiner Back Area von Köln der Mensch, ohne zu fragen, Benzin ins Dieselauto gekippt hat. Nachdem ich
Wenn ich
gesehen
mir das,
habe, wie ver also nachdem ich gesehen habe,
wenn,
wie
wenn ich mir
verflucht
das
die Frau
alles
Professorin
von
ist.
euch anhöre, wenn ich mir das
Ja.
alles von euch anhöre, weiß ich ganz genau, dass wir nächstes Jahr gemeinsam im Boot zur Gamescom fahren
Oh
müssen.
ja, da wäre ich dabei. Ne, tatsächlich muss ich sagen, dass die ganzen Bootsgeschichten, die ich jetzt von dir und von Andy, der auch gerade vorher im Chat war, noch bei mir übrigens, die ganze Zeit bekomme, mir doch jetzt sehr viel Lust machen, endlich auch mal meinen Segelschein zu machen, weil ich das eigentlich wirklich gerne machen würde. Also ich wäre auch gerne auf einem Boot gerade.
Ich denke, wir fahren mit dem Tourbus. Das ist der Spirit.
Ich muss leider
Hallo.
sagen, dass mein Chat sich gegen uns wendet, Jesse.
Weil?
Es ist hier jemand da, der sich wohl erinnert an Vorwürfe, die die Frau Professorin erhoben hat. Und dann seid ihr auch noch zu spät zu ihrem Vortrag gekommen, wird gesagt.
Ja, weil wir arbeitstechnisch einspringen mussten. So
Ja,
sieht es
eben.
aus. Also da können wir jetzt gar nichts für, muss man sagen. Da
Wir
können
waren ja
wir gar
Opfer
nichts
der
für.
Umstände.
Genau, wir waren ganz klare Opfer der Umstände. Aber wir übergeben jetzt noch mal kurz der Frau Professorin das Wort. Mal schauen, ob es noch hier vom Boot geht, weil die möchte sich ja dann rausschleichen, wenn wir kurz über Last Epoch und so sprechen. Das kam nämlich im Chat auf, weil das gab es nämlich auch bei der Gamescom und das ist untergegangen bis jetzt. Und das Spiel darf nicht
Und du
untergehen.
übergibst mir das Wort, weil ich das noch nie gespielt habe und euch gerne fragen würde, wie sehr ihr euch darauf freut und warum kriege ich das Wort dafür?
Damit du noch ein bisschen einen Schwung aus deinem Urlaubsleben erzählen kannst, bevor wir die rund um die Uhr arbeiten und streamen
Wir
und
hätten
alles.
voll cool über Diablo oder über Baldur's Gate oder über Path of Exile reden können oder über Barbie.
Über was?
Oder über
Barbie.
Barbie? Ja, dann, ich würde mal sagen.
Irgendwie, ich verstehe gerade das letzte Wort nicht. Ich glaube, es ist dein Mikrofon.
Ich glaube, ihr letztes Wort war Barbie.
Ach, Barbie.
Ja.
Ja, wir haben den Barbie-Film gesehen. Wir können über den Barbie-Film reden, wenn ihr wollt.
Das Mann, wie hat er dir gefallen? Hast du immer noch diesen Ohrwurm? Ich habe ihn dann auch gesehen, dieser Ohrwurm da von diesem Can-Song
Es
oder
ist
so. Das
ganz
ist.
schlimm.
Das ist. Nee. Nee.
Aber Joey hat mir bereits gebeichtet, dass es auch andere Leidtragende gibt und wohl gerade auch das ganze Boot sich diesen Song anhören muss.
Ah, okay. Tja, das ist natürlich dann der Nachteil, wenn man irgendwo im Nirgendwo ist und dann die Musik läuft in
Ja, wie beliebt,
Endlosschleife.
Joey, bist du gerade bei deinen Mitseglern?
Sie singen dabei noch. Also aktuell ist es, glaube ich, noch ganz okay von der Stimmung her. Es könnte morgen oder übermorgen aber kippen, nachdem ich jetzt die Bluetooth Connection entdeckt habe.
Es könnte kippen, das wäre so gut.
Also ich habe, ich glaube, das Schlimmste, wie ich je eine Person mit einem Lied traumatisiert habe, das kann ich an einem konkreten Beispiel festmachen. Meine Mutter wollte mit mir nicht in die Neuauflage, also jetzt dieses Live-Action, dieses 3D-CGI-Remake von König der Löwen gehen, weil sie gesagt hat, dass sie diesen Song, den Circle of Life, immer noch satt hat, weil ich den als Siebenjähriger so viel durchs Haus geballert habe. Ich bin jetzt 32
Ach, wie lange das
und meine
nachzieht.
Mutter will immer noch nicht eine andere Version dieses Films je wieder mit mir schauen.
Das
Ich
ist.
glaube, auf dem Level sind deine Bootskollegen noch nicht. Aber gut, ihr seid ja noch eine ganze Woche unterwegs, ne?
Gib ihr noch ein bisschen.
Ein paar Tage gibt es noch. So, aber grundsätzlich der Barbie-Film, wie hat er euch gefallen?
Ich fand ihn verdammt gut. Ich habe schon gedacht, dass ich ihn gut finden würde, weil sich Menschen, die ich für außergewöhnlich grässlich halte, im Internet sehr viel darüber aufgeregt haben. Und wir leben leider in einer Zeit, in der das ein Gradmesser für Qualität ist. Aber ich war dann doch noch mal überrascht, wie gut ich ihn fand. Also ich fand ihn wirklich verdammt lustig. Ich glaube, ich habe lange nicht mehr so viel gelacht. Und es war ein bisschen natürlich mit einem weinenden Auge auch. Aber ohne sonst was zu spoilern, diese Szene, diese Montage, in der Ken das Patriarchat entdeckt, die war so on point. Ich musste so lachen. Ich fand das so unglaublich gut. Wie war es bei dir, Jesse?
Auch so, und ich fand das Beste, wo er dann den einen fragt, reicht es nicht, ein Mann zu sein? Ja, aber wir verstecken das jetzt besser. Das war das allerbeste Statement in dem gesamten Film. Also du hast echt sehr viele Parallelen und denkst dir, ja, so läuft das. Ah, Moment, ist das ein Problem, dass das so läuft? Okay. Ja, also es ist. Ich glaube, es ist ein Film, den jeder mal gesehen haben sollte, unabhängig jetzt vom Alter, weil das ist, glaube ich, eher nichts für die kleinen Kids, sondern je älter, umso besser. Und es, so wie du sagst, es gab ja auch sehr viele Aufreger rundherum. Was sollst du dazu noch sagen? Ja, ich mache kurz einen kleinen Twist. Den Post von dir auf Twitter gelesen, muss ich, wer bei dem Siedlerspiel aufgeregt hatte. Und da dachte ich mir auch so, das kann jetzt nicht sein Ernst sein. Das war auch, ja, äußerst, äußerst schwierig, aber so ist das Internet.
Das Internet ist in wirklich, also es gibt inzwischen leider eine Gruppierung von Leuten, die gerne, glaube ich, gesehen würden als unglaublich hart und männlich, weil ihnen das wichtig ist, aber halt gleichzeitig solche fragilen Kleingeister sind, dass sie halt tatsächlich zum Beispiel stundenlange Videos darüber machen. Warum der Barbie-Film sich zu sehr an Frauen richtet. Der
Der
Barbie-Film.
Barbie-Film richtet sich zu
Ja,
sehr. Okay, also.
Menschen, die sich als erwachsene männliche politische Vordenker ihrer Bewegung sehen, ja, stören sich an. Ich meine, witzigerweise, wenn du ihn gesehen hast, verstehst du es etwas mehr. Weil der Barbie-Film dann tatsächlich überraschend politisch ist und man sich das nicht so ganz erwartet hätte in dem Ausmaß. Aber dennoch, so ja, könnte es sein, Ben Shapiro, dass du vielleicht auch einfach nicht Zielgruppe des fucking Barbie-Films bist und das vielleicht auch vollkommen okay ist.
Wenn man mal nicht die Zielgruppe ist, das ist, ja, war alles im Allen ein ganz gelungener Film mit vielen Überraschungen und die Erwartungen, ja, was für eine Erwartungen, Barbie-Film, also ich meine, was da für eine Erwartung und dann doch ganz gut. Joey, wie hat er denn dir gefallen?
Ja, also wie gesagt, ich habe ihn gar nicht so am Radar gehabt. Er ist halt sehr in your face, muss man auch sagen. Man könnte natürlich in vielen Punkten tiefer reinbohren, aber im Grunde ist es halt wirklich schon eine sehr schöne Darstellung, wie halt manche Sachen ein bisschen schwierig sind. Und umso mehr Leute du natürlich damit erreichst, umso besser. Und ich glaube, die Variante ist halt super zugänglich, super lustig auch. Und ich war da wirklich sehr, sehr positiv überrascht.
Du hast ihn ja letztlich wegen mir dann auch geschaut,
Ich
oder? Weil
habe
ich dich.
tatsächlich wegen dir geschaut, weil du hast mich dann auf dieser, ich habe mich so auf Oppenheimer gefreut, also seit Monaten schon.
Jetzt kommt die Oppenheimer-Story.
Und dann hast du mir von diesen Memes erzählt um Barbie und um Barbie selbst. Und dann habe ich, wir wollten es ja zu dritt anschauen, ursprünglich. Dann haben es aber zuerst der Thomas und ich und dann nochmal wir zwei angeschaut. Und es war halt schon sehr lustig. Ich sage das jetzt hart, aber da auch neben euch zu sitzen, während ihr da ein paar lustige Szenen einmal miterlebt. Das war,
Also
ja.
ich meine, es ist ja tatsächlich, Thomas hat ihn davor, ich danach gesehen, als wir ja dann doch gewisse Sachen auch nochmal live demonstriert bekommen haben. Ich weiß nicht, ob ihr diese Storys schon erzählt habt, von deinen,
Na,
in Anführungszeichen, amüsanten.
kannst du gerne, kannst du
Kann
gerne.
ich?
Du meinst
Okay,
jetzt von
dann.
der Social Media Managerin das Downgrade von Professorin zur Social Media Managerin zur Assistentin und das hat niemand hinterfragt?
Ja, es gab ein paar Momente, wo Thomas und ich wirklich, also es ist ja nicht mehr so, als wäre mir das völlig neu inzwischen. Es gab mal eine Zeit, wo ich das nicht auf dem Schirm, inzwischen weiß ich es, aber es so live und so dreist zu erleben zum Teil, war, glaube ich, für uns beide echt nochmal krass. Das erste war, wir sind ja mit dem Auto zu dritt nach Köln. Und weil Joey wichtiger ist als wir beide, war sie davor noch dann als erstes am Samstagabend, glaube ich, schon auf, in der Sonntagabend war das, auf so einem
Da, wo die,
VIP-DevCom-Networking-Superstar-Dinger.
genau, da, wo die Leute hinkommen, die sonst Yachten haben. Genauso muss man das
Genau,
sagen. Genau, aber wir
absolut
nicht.
richtig.
Ja, genau.
Wo dann sich ausgetauscht wird, wer die beste Yacht hat und was die neuen Modelle im Yachtkatalog sind und so. Und dann hat sich die Frau Professorin natürlich ein wenig in Schale geworfen und ist in einem feinen Kleid aus dem Auto getreten. Und es hat
30
keine
Sekunden.
2 Minuten, also 30 Sekunden waren es. Und ihr könnt es euch echt nicht vorstellen, bis so ein 60-jähriger Typ in einem schwarzen Lamborghini, der eigentlich an uns vorbeigefahren ist, nochmal umgedreht hat und in diesen Kreisverkehr eingebogen ist, um einen anzüglichen Blick hinzuwerfen. Also Thomas und ich haben es erst gar nicht kapiert, was da passiert. Also
Und dann war es uns
es war,
unangenehm.
es war wirklich absurd.
Es
Also
tut mir so leid, dass euch das unangenehm
ja,
war.
echt, aber
Aber
jetzt mal, nehmen wir wirklich. Wir kommen da nach
man muss
Köln,
aber
3 Minuten.
ganz kurz, das war ein Rock, einfach nur ein Rock, der bis zum Knöchel runtergegangen ist. Das heißt, es war auch keine Haut zu sehen oder irgendwas. Auch oben war, es war kein Ausschnitt. Es war ein knöchellanger Rock dazu und oben, glaube ich, auch eigentlich bis zum Hals rauf.
Es
Also,
war ein
es sind
elegantes Outfit, wie man halt auf so ein
ganz.
Networking-Dinner gehen würde, wenn man eine Professorin mit Stilbewusstsein ist, wie du es bist. Also, abgesehen davon, dass es in keinem Outfit okay gewesen wäre, war es wirklich halt, ne, also, es gab absolut keinen, auch nur oberflächlich erkennbaren Grund. Und es ging halt, also, was uns halt so geplättet hat, war, wie schnell es ging, ne? Also, wir halt wirklich so, wir sind literally erst ausgestanden. Also und innerhalb von 5 Minuten in Köln sind zwei Dinge passiert. Meine Kaffeemaschine wurde nach München geschickt und Joey wurde pervers angeschaut.
Jetzt ist die Frage,
Das
was schlimmer ist, ne? Weil das ist
Ja,
so auf der
genau.
gleichen Ebene. Also die Kaffeemaschine, die jetzt falsch verschickt wurde, oder ja.
Und das Zweite war dann, dass im Lauf der Messe wir halt mehrfach erlebt haben. Man muss ja den Kontext sehen, ne? Jesse und ich sind Menschen, die beruflich albern über Videospiele reden. Das sind wir. Joey ist tatsächlich
Sie
eine
hat was
wertvolle
gelernt.
Person für die Gesellschaft, eine führende Wissenschaftlerin in ihrem Bereich, hat unglaublich viel erreicht, geleistet, sonst was, wurde auf dieser Messe gehalten, unter anderem für Jessys Social Media Managerin oder seine normale Managerin, meine Twitch-Moderatorin und wenn sie für eine Entwicklerin mal gehalten wird, dann schon klar, ach, du machst wahrscheinlich im Art-Bereich was,
Oder
ne?
was mit Design?
Genau. Es ist natürlich absolut cool, Künstlerin zu sein, will ich nichts dagegen sagen. Aber es war schon faszinierend, wie man gar nicht drauf kommen konnte, dass sie vielleicht studierte Informatikerin ist, die ein Labor aus 17 Leuten leitet. Auf den Gedanken kommt man halt gar nicht.
Das ist halt irgendwie schade. Es sind alles total schöne Aktivitäten. Ich meine, auch das, was ihr macht, ist ja voll cool. Aber es geht einfach darum, man sollte keinerlei Annahmen treffen, was jemand macht. Und mir passiert es halt sehr auch häufig, dass halt sofort alles andere außer die Informatik mir irgendwie angesehen wird. Und das ist, wie gesagt, einfach wenn ich neben Thomas stehe und der Thomas wird erkannt und dann, und was machst du? Dann könnte man da ein Fragezeichen stehen lassen. Aber, was machst du? Bist du seine Social Media Managerin? Das ist halt dann irgendwie was ich schade finde. Man könnte einfach die Frage offen stehen lassen, ohne automatisch eine Person anzuschauen und irgendwelche Ideen haben, was die Person vielleicht machen könnte.
Ja,
Einfach diesen nicht weiterreden hilft.
genau, einfach ein paar Wörter früher aufhören würde da helfen oder einfach eben mit der Annahme hingehen, du stehst jetzt da oder auch eben zwischen uns, ja, wir sind die zwei Influencer-Bengels, die halt irgendetwas machen, du musst da irgendwie das im Support oder mit dem oder machst du die Grafiken, bist du die Grafikerin oder irgend so, das wird irgendwie so im Gedanken einfach angenommen und das ist halt etwas eben jetzt im Kontext von diesem Barbie-Film und etwas, was einfach immer viel und viel stärker auffällt, wie du dann immer konfrontiert wirst damit, ja. Der arme Maurice und ich, wir wollten einfach nur auf die Messe und werden dann mit allen Vorurteilen konfrontiert, ne?
Ja,
Es ist echt
wir
schlimm.
sind die eigentlichen Opfer hier.
Genau,
Das ist
die
absolut, was wir
eigentlichen.
nochmal festhalten müssen.
Schwierig. Die wollten nicht fragen, ob
Ich glaube,
Joey die Erziehungsberechtigte ist.
genau bei diesem Punkt werde ich mich, glaube ich, erst ausklinken, weil ich brauche schon wieder Urlaub von dieser kurzen
Ich brauche
Diskussion. Das
von
spüre ich
euch
schon
schon wieder
wieder.
Urlaub.
Wow, das
Alles
ging
klar.
schnell.
Ja, aber nee, 20 Minuten. Okay, dann.
Man war eh schon. Super, 20 Minuten. Bitte redet noch über Starfield, aber du möchtest eh keine Spoiler haben, weil da freue ich mich schon so sehr, dass ich es nächste Woche selbst spielen kann. Redet auch über ein bisschen Baldur's Gate. Maurice, erzähl Thomas, wie toll Baldur's Gate ist. Wir haben es ein bisschen angespielt, das war, glaube ich, ganz lustig. Aber ich glaube, da geht noch mehr. Und ja, viel Spaß euch
Aber
noch
du
und
gehst
danke,
jetzt
dass.
ohne Buchtipp, nur um das nochmal festzuhalten.
Maurice wird euch dann einen Buchtipp am Ende geben.
Ja, deswegen habe ich nichts
Wow.
gesagt, aber alles
Gut, aber
klar.
ich lese tatsächlich gerade ein Buch, das du mir empfohlen hast. Von daher kann ich sogar deine Rolle in dem Fall übernehmen.
Das ist eines der besten Bücher der Welt. Also das ist ein wertvoller Buchtipp und da freue ich mich, dass du den gibst. Sehr
Alles
gut.
klar.
Passt. Dann ich, mein Einhorn wartet da vorne schon auf mich. Das ist ein riesig. Ich glaube,
Wir lassen es ohne
ich sehe
Kontext.
den
Nee, nee, wir
Buchtipp.
lassen es ohne Kontext stehen. Ja, bei der Yacht und vor der Yacht ist natürlich ein Einhorn. Ist ganz klar.
Geh in deinen lächerlichen Luxusurlaub. Wir arbeiten jetzt noch ein bisschen.
Ja. Kündigung kommt per
Papa.
E-Mail. Baba. Das ist, ja. Dann, was finden wir das gut? Ich meine, du als Podcast-Chef, gab es einen Urlaubsantrag?
Nee, also wirklich, ich finde auch gerade in einer Zeit, wo sie eigentlich weiß, dass sie wirklich auf Bewährung ist.
Wo man eigentlich performen
Also
müsste.
würde ich jetzt erwarten, dass Leidenschaft gezeigt wird und noch mal ein bisschen Firmenspirit. Und ist nicht auch die Arbeit unsere eigentliche Familie und sind wir nicht alle ein Team, das an einem Strang zieht? Einfach Urlaub nehmen, ist das nicht auch rücksichtslos irgendwo, ne? Auch dir gegenüber, der du jetzt ja mich als Gast mit organisieren musst, um überhaupt einen Podcast zu haben, ne? Stell dir mal
Ja,
vor.
das ist schwierig, äußerst schwierig. Es wird schwieriger und schwieriger. Es kommt immer mehr Urlaub, immer mehr Ausreden. Ja, ich bin gerade im Flugzeug. Ja, wir müssen da aufnehmen, weil dann fliege ich dorthin. Schwierig. Ja,
Es
ich bin
ist
gerade
wirklich
live in
extrem.
der Nervenklinik, Heilanstalt. Also da gab es schon die wildesten Geschichten. Also ich glaube, das ist ja so ein Location-Scouting. Müssen wir mal so ein Best-of
Ja,
machen.
also, dass du dir das mit ihr immer noch antust, ehrlich gesagt, ich habe da auch Respekt davor.
Ich glaube, das kommt vom Diablo spielen. Das macht mich leidensfähig, wie wir ja an D4 sehen, wie lange wir das ist. Du
Ey,
hast ja schon ein bisschen.
Überleitung.
Die Überleitung war jetzt gut, ne? Aber so wie jetzt hier ja. In Diablo 4, also da sind ja die Spieler scharenweise geflohen und auch ich spiele jetzt schon ein paar Tage Starfield, weil D4, also ich war schockiert, muss ich ehrlich sagen, XP-Wochenende, Gold-Wochenende und das Spiel um 25% herabgesetzt. Dachte ich nicht, dass das nach 3 Monaten notwendig ist.
Es ist schon hart. Man hat ja keine offiziellen Spielerzahlen. Ich glaube, du hast so eine Seite mir geschickt, die aber, glaube ich, nicht offiziell ist.
Ne? Nee, es ist inoffiziell.
Anderweitig abzugreifen. Aber wir haben ja ein paar. Das ist immer das Schwierige bei solchen Spielen, gerade bei Blizzard-Spielen, der ja auf keiner. Na, auf Steam ist immer viel leichter, Spiele einzuschätzen, weil du siehst, hast Metriken wie Zahl der Bewertungen, Zahl der Spieler, die gerade aktiv ist und so, alle offiziell. Aber man hat, wie nenne ich das, also quasi Indikatoren drumherum, zum Beispiel die Twitch-Zuschauerschaft.
Wie hoch das Interesse in der Community ist, ja.
Genau, die ja wirklich auch komplett eingebrochen ist. Also man sieht jetzt teilweise Leute, auch wie Woody Joe, ne, die weltweit zu den größten Streamern gehörten zum Launch, teilweise für 900 Leute oder sowas streamen. Also man sieht schon, ich glaube, neulich gab es mal irgendein Video, wo jemand geguckt hat, dass die komplette Diablo 4-Kategorie zum Teil steht und fällt damit, ob es Asmongold gerade streamt oder nicht. Weil dann quasi irgendwie einfach 95% der Zuschauer in der ganzen Kategorie sind nur er, der gerade spielt.
Das ist ja klar, weil der natürlich so einen Haufen Leute mitbringt. Aber es ging auf jeden Fall rapide nach unten. Man kann das ja auch in den Twitch-Metriken sehen von dem her. Und ja, ich habe mich ja nicht beliebt gemacht bei meinem Interview eben, weil wir waren ja gemeinsam auch bei dem Diablo-Event, eben die Joey war ja auch dabei und der hat mal so 12 Millionen Spieler gedroppt, aber oder halt 12 Millionen, das war wieder in so einem BR-Deutsch, haben es 12 Millionen gekauft, spielen es aktuell 12 Millionen oder was soll denn das überhaupt passieren, ne?
Das ist immer, das nervt mich auch, also ich finde, das Blizzard hat da besonders eine Tendenz dazu, dass sie immer Stats droppen, die klingen, als würden sie was sagen, aber dann doch nichts sagen. Zum Beispiel auch so Sachen wie viele Season-1-Charaktere wurden erstellt. Ich meine, das ist nicht uninteressant, um zu sehen, wie viel Engagement es für Season-1 gibt, aber es sagt dir halt erstmal, ne, wurden die alle bis Level 3 gespielt, hat ein Spieler 5 erstellt. So einfach mal, wie viele Leute spielen denn gerade Season-1? Einfach mal ein gerades, offenes Wort.
Ja, oder eben so eine, genau, oder einfach mal so eine Grafik. Ich meine, so wie du sagst, die Steam-Metriken, da kann man sich schon ranhalten. Die Leute sind das gewohnt. Du siehst den Path of Exile genau. Wie war jetzt der Hype mit der letzten Liga? Wo war der Spielerpeak? Dann kannst du nochmal, das hat eben PoE gesagt, ein Drittel mit den Standalone-Clients draufrechnen und dann kommt nochmal ein bisschen Konsole on top. Dann hast du irgendwo einen Wert zwischen 250 und 300.000 Spieler zum Peak und 100.000, die es konstant immer spielen, damit du einfach mal einen Wert hast. Und da wäre halt interessant gewesen, wie heftig oder wo steht denn da überhaupt Diablo 4? Weil was sie uns gedroppt haben, war diese 666 Millionen Dollar oder so nach ein paar Tagen. Ne? Also die Zahlen droppen sie immer sehr gern. Das sind so die Aktionärsberichte oder so irgendwie. So die Quartalszahlen, die droppen sie natürlich sehr gern. Aber was so jetzt spielertechnisch relevant ist, wie viel ist. Und ich hatte es dir eh vorhin geschrieben, also teilweise aus der Community, man findet nicht mal mehr Leute für Worldbosse. Ich meine, ist egal, weil die Worldbosse auch zu zweit wegmähst, wenn du Level 100 bist, in 15 Sekunden oder 30, weil das alles schon so ein bisschen outscaled ist. Ja, hat mich ein bisschen überrascht. Also, ich bin mal gespannt, wie sie das retten wollen. Und das ist ganz einfach zu retten, bringt Endgame-Content.
Ja, also ich glaube tatsächlich, ich habe da zwei parallele Meinungen dazu, die sich eigentlich widersprechen. Die eine ist, die wird auch gerade bei mir im Chat geschrieben, so, ist das nicht auch okay? Ich habe locker 150 Stunden Spielzeit in D4, das ist eine akzeptable Länge für einen Vollpreistitel. Elden Ring und Co. würde ich auch nicht länger spielen. Jede weitere Season in D4 ist schon geschenkt und ein Bonus. Einerseits tatsächlich ja, jetzt so auch privat persönlich. Mir kommt sogar gerade ganz gelegen, dass das Diablo 4 Jahr. Halt erstmal gerade so ein bisschen in Anführungszeichen für mich durch ist, weil ich bin noch nicht mit Baldur's Gate durch. Und ich finde auch, ich habe jetzt erstmal, ich habe eine Menge Spielspaß aus dem Spiel rausbekommen. Ich bin auch, finde so diese Meinung, dass jetzt so, jetzt haben wir rückwirkend alle erkannt, dass es immer scheiße war, das Spiel, die jetzt sich sehr auf
ja, die kann ich auch nicht vertreten.
Der bin ich nicht. Ich hatte sehr viel Spaß dabei. Ich finde, viel ist toll in dem Spiel. Kampfgefühl ist gut, Kampagne ist geil und so weiter und so fort. Und ich bin sehr gespannt, was noch an Sachen kommt. Aber auf der anderen Seite eben, wird auch gerade im Chat geschrieben, es ist halt ein Service-Game. Es kann nicht sein, was Blizzard sich erwartet hat. Also, dass es so abfallen würde. Und ich glaube, wir alle hatten uns erwartet, dass die erste Season auch ein Statement sein würde von Blizzard. So, ne, Path of Exile hat viel krassere Seasons als Diablo 3. Und ich glaube, wir alle haben uns erwartet, die erste Season wird so ein richtiger Paukenschlag. Guckt mal, so machen wir jetzt Seasons. Guckt mal, wie geil das
Genau,
ist.
ja, so, also das Marketing auch so. Wir machen nicht diese Diablo 3 Show, wo wir ein paar Sachen ändern, sondern das passiert mit einer Season.
Richtig. Und ich glaube, also es gibt ja ein paar Hinweise darauf, dass das Spiel, obwohl es, finde ich, eben, wie gesagt, vieles zum Release auch schon sehr cool war, doch noch dezent zu früh rausgeschubst wurde. Also es gab ja Artikel, dass ziemlich übler Crunch bei Blizzard in den letzten Monaten bestand. Man merkt gewisse Sachen so, dieser eine Patch wirkte ziemlich ziellos und dann mussten sie richtig notfallmäßig, okay, wir machen jetzt ab jetzt anders. Dass vielleicht doch noch nicht einfach die Zeit oder die da war, diese Season, weil war alles noch darauf konzentriert, wir müssen das Hauptspiel überhaupt erstmal fertig kriegen. Dass da vielleicht auch eine Management-Fehlentscheidung getroffen wurde.
Und das fehlende Personal.
Richtig, richtig. Also wir wissen ja auch, dass Blizzard sich schwer tut, Leute zu finden, hat Bobby Kotick selbst gesagt. Kann ich mir vorstellen, dass das da Faktoren sind. Ich finde immer noch nicht so von wegen, ne, also wenn ich jetzt da meine 70 Euro für gezahlt hätte für das Spiel, würde ich jetzt nicht sagen, oh, da wurde ich aber echt beschissen, so, ne? Ich habe ja gar keinen Spaß damit gehabt. Absolut nicht, hatte eine Menge Spaß damit. Trotzdem ist klar, das Spiel ist gerade absolut nicht in dem Zustand, den es sein sollte, weil Blizzard will ja, dass wir das noch eine Weile spielen. Und wenn sie das wollen, muss die nächste Season, also ich glaube, die nächste Season wird auch noch nicht so viel abliefern, ehrlich gesagt. Das ist jetzt ein bisschen mittelfristigeres Ziel, das alles rumzureißen. Da muss sich aber was ändern.
Ja, mal auf jeden Fall, damit die Leute auch dabei bleiben und auch wieder was Frisches mit reinkommen. Also ich sehe das so ähnlich, dass wenn du sagst, okay, du hast das Spiel jetzt für 90 oder 100 € gekauft und hast, ich habe sehr viele eben mit der Diablo-Community, Leute, die 300, 400, 500 Stunden gespielt haben in 3 Monaten. Also da kannst du nicht sagen, dass du beschissen wurdest, weil du hast sehr viel rausbekommen. Aber es ist bei weitem nicht in dem Stand, wo man sich das Spiel wünschen würde. Wir hatten eh drüber gesprochen. Der Reaper of Souls-Moment, möchtest du den kurz erklären? Ich glaube nämlich, der wird genau bei Diablo 4 kommen. Die gleichen Fehler wie in D3 werden gemacht und in einem Jahr haben wir ein geiles Game.
Ich glaube auch. Also Diablo 3, es wird nämlich auch gerade im Chat geschrieben und es ist total richtig, ne? Welches Action-RPG hatte zum Release ein gutes Endgame? Die wenigsten. Also mir fällt eigentlich fast keins ein. Selbst Path of Exile, der hat ja Jahre gebraucht, um seine Seasons und so, um das alles zu entwickeln. Und Diablo 3 damals auch nicht. Diablo 3 hatte zum Release einige Probleme, unter anderem das Auktionshaus und so weiter und so fort. Und wurde zu dem Spiel, das wir heute noch jede Season spielen, und mit wir meine ich dich, weil ich bin tatsächlich allgemein auch nicht so ein Season-Spieler, mit der ersten großen Erweiterung Reaper of Souls, die sehr viel verändert, verbessert, umgedreht hat. Und vermutlich wird das auch bei D4 kommen. Und ich finde tatsächlich, dass D4 zum Release viele von den grundlegenden Sachen cooler macht als D3. Also ich finde, die Atmosphäre ist geiler, Kämpfe sind auch geil, die Welt ist cool, Kampagne fand ich besser. Also ich glaube, so das Potenzial ist da sogar noch höher. Deswegen freue ich mich da sehr drauf. Aber Leute sagen schon auch zu Recht, es gibt schon ein paar Sachen, die man hätte lernen können, die man von Anfang an hätte drin haben können. So.
Ja, also das muss man ganz sagen. Was sie jetzt in Season 2 als Features verkaufen, wie eine Suchfunktion für die Kiste, ist halt auch ein bisschen ein Joke. Also man muss sagen, die Leute leben halt auch nicht hinterm Mond. Und die Sachen, die man sich jetzt in 10 Jahre an in Diablo 3 gewohnt hat oder in Path of Exile mit Lootfield, die Frage, wo ich nach Lootfield dann gefragt habe, die glaubten, ich bin von einem anderen Stern. Und da musst du sagen, das ist jetzt nicht euer Ernst, dass noch nie jemand nach einem Lootfield gefragt haben und so. Also. Ja, und dann kam so, ja, es gibt eh eine Suchfunktion in der Kiste. Das ist nicht gemeint. Ja, und das muss man halt so sagen. Also das wird dann wahrscheinlich als ja, Quality-Updates oder sonstiges dann Stück für Stück mit reinkommen, dass es keine transparente Karte gibt. So eine Overlay-Map wie in D2 oder so, das ist auch wie im PoE komplett unverständlich, sage ich mal. Auch schon in der Entwicklung, dass da nicht dran gedacht wurde. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber da sind sowas und da haben wir jetzt die perfekte Überleitung. So, du sagst, ja, es, im Punkt 1, es war auch Sommer, wo die 4 released wurde. Und dann kam mir überraschenderweise Baldur's Gate. Jetzt überzeug mich mal in ein paar Worten, warum Baldur's Gate so gut ist. Weil du jeden umbringen kannst. Deswegen mich attackieren, also ich habe zweimal angefangen. Beim ersten Mal hatte ich einfach einen automatisiert erstellten Charakter. Das ist komplett für nix, weil damit läuft das nicht. Dann habe ich mir so einen kleinen Zwerg gemacht, der halt irgendwas macht und dann eben zusammen mit der Joey gespielt. Und die Joey spielt 20 Stunden, hat keinen einzigen Kampf. Wir spielen 2 Stunden und sterben 17 Mal. Also, das ist genauso die Geschichte. Was holt dich denn so ab bei dem Spiel?
Das ist tatsächlich eine gute Frage, wie man das in ein paar Worte fassen kann. Ich glaube, eine gute Darstellung der Faszination des Spiels ist, dass es dass auf Twitch, ich habe halt gedacht, da wird niemand zuschauen. Weil bei
Story,
solchen
Spoiler.
Spielen, genau, weil die Leute keine Spoiler wollen. Und es haben total viele zugeschaut und die haben alle gesagt, das sind für mich gerade gar keine Spoiler, was hier passiert, weil das bei mir komplett anders war. Also ich hatte dann teilweise Dialoge mit Charakteren, die andere Leute irgendwie nie gesehen haben, weil sie irgendwie hier was anderes entdeckt haben und dann den Charakter ausgeliefert haben, mit dem ich eine Quest mache und so weiter und so fort. Dieses Spiel ist so faszinierend in der Tiefe, in der du die Welt beeinflussen kannst. Und dass du jeden umbringen kannst, ist eine Ausprägung davon. Aber ist halt wirklich faszinierend. Ich habe zum Beispiel einen, die große Bossgegnerin von Akt 1, die hat eine riesige Storyline, die sich auch noch durch spätere Akte zieht. Und du kannst dich auch mit ihr verbünden und alles drum und dran. Die hat eine riesige Menge an Content. Was habe ich gemacht? Ich habe sie mit einer Illusion einer Katze auf eine Brücke gelockt und die Brücke gesprengt. Und dann ist sie runtergefallen. Kein Kampf, komplette Stunden an Dialog
Das
weggeschmissen.
ist der Moment, wo die Entwickler zuschauen und zu weinen beginnen, weil sie sich denken, wir haben ein Jahr entwickelt an dieser Storyline und der macht so etwas. Streich den von jeder Liste.
Nee, aber das ist gerade das Tolle. Larian nicht. Larian, die machen ihr Spiel genau, dass du so eine Scheiße machst. Und die feiern das. Das ist, und der Geist hinter diesem Spiel ist einfach so anders als so viele andere Spiele. Da merkst du einfach, da wurde so viel reingesteckt an Gedanke und Leidenschaft. Das Spiel ist überhaupt nicht perfekt. Witzigerweise, gerade heute kam übrigens raus, es wurde die ganze Zeit diskutiert. Ist es nicht ein bisschen aggressiv, wie Leute dich anflirten in dem Spiel? Und das hat leider auch ein bisschen unschöne Züge angenommen, weil es sich sehr geäußert hat, natürlich in, ich bin ein straighter Mann und die ganzen Homos flirten mich an. Ne? Das war das Hauptproblem, das viele Leute leider damit hatten.
Ich kann
Hat sich
es
jetzt
immer noch
rausgestellt.
nicht glauben, wie viel oder ja, wie viel oder was die Leute da immer da alles extrem an aufregen können. Also worüber sich die Leute aufregen können,
Über alles,
über
ja.
alles. Also sei mal froh, dass du einfach ein Spiel hast, was funktioniert, was geil ist, was du spielen möchtest, wie du es spielen möchtest, was
Allerdings
17.000 Enden hat.
kam es in dem Fall leider raus, es betrifft zum Glück, wie gesagt, nicht nur die homosexuellen Romanzen, aber allgemein hat es heute Sven Winke, der Larian-Chef, zugegeben, es gab wirklich einen Bug, dass die Romanzen ein bisschen zu aggressiv waren. Und er hat sogar gemeint, wenn Leute sich in echt so verhalten würden, wäre das ein bisschen problematisch.
Okay.
Ich glaube, ich war, aber es hat eben, mein Punkt war nur, es ist so ein bisschen, dass es den Leuten halt besonders dann auffällt, ne, wenn es die schwulen Romanzen sind. Weil bei mich hat zum Beispiel, glaube ich, eine Frau, also die Romanze, die mein Charakter gerade hat mit einer Frau, hat sich auch so ein bisschen voreilig angefühlt. Und auch da dachte ich, okay, irgendwie haben sie das ein bisschen komisch gemacht. Weil mein Typ ist eigentlich immer nur ein selbstsüchtiges Arschloch gewesen und die verhält sich, als hätte ich sie nach Jahren der Isolation quasi aus ihrem Schneckenhaus rausgebracht und wäre so lieb gewesen und war ich gar nicht. Aber tatsächlich, also das Spiel, was ich damit sagen will, das Spiel ist eben auch nicht perfekt erschienen, hat immer noch einige Bugs, vor allem im dritten Akt kommen auch noch welche.
Es wird hinten raus schlechter, haben sie wahrscheinlich die Vorfelder super programmiert und getestet und dann ging die Zeit aus.
Richtig, man merkt, der erste Akt war lange im Early Access und wurde viel mehr getestet. Derweil habe ich übrigens auch gerade Leute im Chat, die trotzdem traurig sind, so bei mir hat niemand mit mir geflirtet. Das gibt's auch. Es gibt auch Leute, die einfach nur Pech hatten in der Liebe, wie das manchmal so ist. Aber das Spiel ist halt eine so krasse Sandbox. Und was das Spiel, finde ich, so faszinierend macht, glaube ich, ist, wie sehr du dich ausleben kannst. Weil du kannst halt auf so viele unterschiedliche Weise, also du kannst so sehr einen Charakter machen, der deiner Persönlichkeit entspricht. Und das Spiel erkennt das auch und belohnt sich dafür. Da stelle ich das Gefühl, es wurde dran gedacht. Zum Beispiel gibt es mein Lieblingsfeature, das ist ein ganz kleines, ist, dass du Inspiration bekommst, dann kannst du einen Würfel neu werfen und kriegst ein bisschen Erfahrung, wenn du dich entsprechend deines Rollenspiel-Hintergrunds verhältst. Und ich habe halt den Adligen gewählt, ich bin so ein schnöseliger Drow-Adeliger.
Ja, stimmt.
Und dann kriege ich halt tatsächlich Belohnungen dafür, wenn ich Sachen mache, wie im Gespräch meinen Begleitern sagen, jetzt halt mal die Klappe, ich übernehme jetzt das Gespräch. Dann kriege ich eine Meldung, Adel verpflichtet.
Okay, ja, das ist natürlich so.
Du hast dich verhalten, wie es ein Adliger täte. Und wenn du halt etwas anderes gewählt hättest, würdest du für ganz andere Sachen belohnt werden. Ich glaube, also, du kannst, man muss bei diesem Spiel, glaube ich, ein bisschen in das Mindset kommen, dass du dir eine coole Figur überlegst. Nicht nur eine spielmechanisch coole Figur, sondern einen Charakter. Und den dann spielst. Wobei ich glaube, also es hat halt auch so tiefe Spielmechanik, dass, glaube ich, wenn du einfach nur reingehst, ich will das Kampfsystem meistern, hast du auch viel Spaß. Aber für mich ist der eigentliche Reiz, dass du hier wirklich echtes, tiefes Rollenspiel betreiben kannst, auf eine Weise, wie es selten passiert. Mehr zum Beispiel als in einem Cyberpunk, wo du ja einfach immer wie bist. Sondern wirklich so, du kannst alles sein von einem, also wirklich einem mörderischen Soziopathen mit Killervisionen bis zum schnöseligen Adligen, bis zum lustigen Barden und so weiter und so fort.
Und du wirst belohnt halt so mit viel. Dem Spielstil.
Ja.
Und das ist
und das Spiel hat, es ist einfach extrem gut geschrieben. Und zwar, was Larian sehr gut kann, sind ausgefallene Ideen. Und zwar sowohl ernst als auch witzig. Das Spiel hat einige unglaublich witzige Momente, aber auch einige richtig coole Storylines, die ernst sind, aber trotzdem okay. Das ist jetzt so weit weg von irgendeiner klassischen Heldenstory, die ich schon 10-mal gespielt habe. Das ist einfach eine richtig coole Idee. Also auch viele Begleiter sind dann irgendwie, was weiß ich, der eine war mal mit der Göttin der Magie zusammen, der andere hat das und das erlebt und so. Also tatsächlich, ich weiß gar nicht, das Spiel nimmt dich intellektuell mit, glaube ich. Es ist kein Spiel zum Abschalten, aber es ist ein Spiel, das dich reinzieht, wenn du dich drauf einlässt, glaube ich.
Ja, man muss sich halt wirklich mit einem anderen Mindset hingehen, halt nicht auf schnell durchspielen, extrem Farming oder sonstiges.
Nee,
dann ist es. Genau richtig. Wenn wir da jetzt bei Baldur's Gate Starfield kamen, oder kommt eigentlich jetzt am 6.9. offiziell raus, sie haben die Lost Ark-Karte gezogen. Die Lost Ark-Karte ist, zahl mehr, spiel früher, hat Diablo 4 auch schon gemacht. Das ist etwas, was wir jetzt auch immer häufiger sehen. Mit 5 Tage früher, wirst du mal bei Starfield reinschauen oder hast du das eher nicht am Schirm?
Ich hatte es mir überlegt. Ich habe dann aus mehreren Gründen mich jetzt dagegen entschieden. Erstens mal bin ich noch bei Baldur's Gate. Und das ausnahmsweise immer ein Spiel, das ich gerne im Stream durchspielen würde, wenn ich es hinkriege. Es ist halt zeitlich echt eine Hausnummer. Aber ich habe gemerkt, es gibt diesmal wirklich Zuschauer, und das ist total schön, das freut mich voll, die wirklich in den Durchlauf investiert sind. Ich habe dann irgendwann das letzte Spiel, was ich ein bisschen ausführe, war ganz am Anfang meiner Streamlaufbahn, habe ich Elden Ring auch recht viel im Stream gespielt. Und da habe ich irgendwann gemerkt, so, okay, ich glaube, den Leuten wird es jetzt gerade ein bisschen fad. So, die sind nicht mehr so mit dabei, ich auch nicht mehr wirklich. Bei Baldur's Gate kommen wirklich Leute so: Maurice, ich will wissen, wie es mit dem Charakter weitergeht. Und das finde ich ist total das schöne Kompliment. Und deswegen habe ich gedacht, jetzt noch ein zweites 100-Stunden-Rollenspiel gerade anfangen im Stream ist vielleicht nicht so das Schlaueste.
Ja, ein bisschen schlafen muss auch sein. Ansonsten muss die Streamzeit etwas verlängern, also eigentlich immer.
Ja, kann ja nicht jeder von uns auf einer Segeljacht abhängen, wie die feine Frau Professorin, ne?
Das ist ja, manche streamen eh schon super viele Stunden, dann wird es halt schwierig. Aber erstmal Baldur's Gate und dann schaust du, was es Neues kommt.
Ich glaube halt, wenn ich Glück habe, schaffe ich Baldur's Gate, bis die Cyberpunk-Erweiterung kommt. Und selbst das wird knapp. Aber das ist so ein bisschen der Plan gerade. Dazu kommt dann noch, dass ich an Starfield gar nicht so interessiert bin. Ich witzigerweise, ich habe sogar gar nicht ganz kapiert, woher der Hype so kam, weil ich fand, das letzte Bethesda-Spiel war halt Fallout 76 und das fand ich richtig lahm. Und bei Starfield, das klang mir immer nach ein bisschen zu viel versprochen. Und ich glaube, Meinungen sind jetzt relativ geteilt. Wie findest du es denn?
In
Weil
der
du hast
Kur
ja schon gespielt
ich habe jetzt
ungefähr.
genau, also ich habe jetzt hier die Tage gespielt, ich glaube, ich bin schon mit über 20 Stunden auch drinnen. Und da muss man sagen, es ist garantiert overhyped. Also die Wertungen und so, die gehen eh auseinander. Aber es ist ein sehr gutes Spiel, was auch unglaublich viel Tiefe mitbringt, weil ich habe heute zum Beispiel eine halbe oder dreiviertel Stunde an meinem Raumschiff rumgebastelt, weil ich nämlich in der Schule bei den Raketenwissenschaften gepennt habe und mein Reaktor mit dem Antrieb nicht funktionierte. Also du kannst da echt super witzige Sachen machen. Aber was ich jetzt mittlerweile schon merke, ist, du hast so einen Wiederholungsfaktor. Lande auf dem Planeten, erfülle irgendeine Aufgabe, flieg zum nächsten Planeten, erfülle eine Aufgabe, flieg in die Basis zurück. Also für die, die gerne erkunden, die auch auf dem Planeten gern mal eine Basis bauen oder eine Zwischenstation, ihr Raumschiff und so weiter ausbauen, ist das genau das richtige Spiel mit unglaublich viel, ja, auch Stunden, Tiefgang, was man haben kann. Die KI ist so bodenlos schlecht. Also mein bester Vergleich ist, die sind genauso schlau wie die Begleiter in Diablo 3 oder Diablo 4 vom Necro, also die Minions. Genauso schlau ist die
Wow.
Boden-KI. Also die stehen teilweise sinnlos hinter Wänden, checken gar nichts. Die Raumkämpfe sind sehr gut gemacht, also da geht das wesentlich besser. Aber mir wurde schon mal gesagt, dass Bethesda immer wieder mal Probleme mit KIs hat und die verhältnismäßig echt schwierig sind. Und das ist halt etwas, was einfach auch bei den Bodenkämpfen ist es egal, was die Dinger da machen. Du kannst da irgendwo rumlaufen, deine Verbündeten, die sind unverwundbar, als Schutzschild wählen und, und. Also das finde ich ein bisschen schade, dass da die KI wirklich schlecht ist, muss man sagen. Also nicht nur ein bisschen, sondern wirklich, wirklich schlecht. Und ja, ansonsten, ich werde es noch ein bisschen spielen. Es macht überraschend viel Spaß. Ich habe mir nichts erwartet. Ja, ich habe eben nur gehört, Starfield, Starfield, Starfield. Okay, schauen wir mal rein. Und dann nach die ersten 4, 5 Stunden sind nicht so der Burner. Da muss man sich an ein paar Sachen gewöhnen. Aber wenn man dann drin ist, dann möchte man schon gern wissen, wie es weitergeht. Aber irgendwann sind wir jetzt bei Paralleluniversen angekommen. Jetzt wird es schon wieder zu kompliziert. Jetzt fehlt noch die Zeitreisen und dann hast du wieder alles dabei. So die ganzen Klassiker. Aber
Ja.
schauen wir mal. Was ich auf jeden Fall noch auf dem Schirm hatte, das konnte ich leider auf der Gamescom nicht spielen, war Last Epoch. Hast du Last Epoch? Hattest du nicht ein Gespräch?
Ich habe tatsächlich den CEO von der Firma getroffen.
Ist das 11 Hour oder wie heißt die Firma? Ich glaube,
Genau,
oder?
11th Hour Games. Und auf das Spiel bin ich sehr gespannt. Wir haben es ja beide schon vorher gespielt. Ich habe es gar nicht groß auf der Gamescom gespielt, ehrlich gesagt, weil es ist ja schon im Early Access draußen. Ich kenne es ja schon. Ich muss jetzt ja nicht noch auf einer Messe eine halbe Stunde irgendein Messebild anspielen. Das sagt mir ja nicht so viel Neues. Aber was ich halt glaube, das Spiel ist. Die freuen sich, glaube ich, gerade einen Ast ab, dass es für Diablo 4 so schlecht aussieht und Path of Exile erst nächstes Jahr kommt.
Die sind, also die müssen jetzt liefern. Wenn die es schaffen, sich jetzt reinzugrätschen zum Weihnachtsgeschäft oder so, dann könnten sie echt mit einer super guten Spielerbase starten. Weil
Nicht.
ansonsten, wenn es noch ein Jahr dauert und dann BOE 2 direkt als Konkurrent steht und Diablo 4 mit dem ersten Add-on, dann könnte es echt schwierig werden.
Aber ich glaube, die sind ganz gut dabei, dass sie das.
Es steht, glaube ich, als Release-Datum, offizieller Release ist immer noch 2023 angegeben, also so
Genau, also
lange.
ich glaube, sie wollen dieses Jahr die 1.0 bringen. Und das wäre halt perfekt. Also ich glaube, wir sollten vielleicht mal für alle, die es gar nicht auf dem Schirm haben, ne, Last Epoch ist auch ein Diablo-like sozusagen und ist so ein bisschen der Underdog in diesem Wettrennen zwischen, also das, was früher zwischen Diablo 3 und Path of Exile 1 Grim Dawn war. Ist, glaube ich, Grim Dawn gibt es ja immer noch, kriegt zwar eine neue Erweiterung jetzt noch nächstes Jahr, aber das ist diesmal Last Epoch.
Jetzt
So
was so
eindeutig, das.
aus dem Hintergrund auftaucht, muss man wirklich sagen. Also es hat sehr viel richtig gemacht und sehr viel gute Systeme aus Last Epoch, aus Path of Exile, Diablo und so übernommen. Und wenn man das spielt, ist wirklich, also vom Grafischen her, von den Möglichkeiten her, das Crafting-System ist einfach wirklich gut. Also das muss man wirklich sagen, das war sicherlich eines der besten Crafting-Systeme, was ich bis jetzt gesehen habe, wo du denkst so, oh, okay. So und so funktioniert das. Na, finde ich cool, ja. Als erst dachte ich mir, es wird so komplex wie in Path of Exile, weil du wieder Prefix, Suffixe und so weiter hast. Aber es ist ein einfacheres BOE und ich glaube persönlich, dass es mehr Leute vom BOE abgraben wird als von D4. Weil zwischen D4 und Last Epoch ist doch noch ein härterer Sprung als wie andersrum. Aber wir werden es sehen. Auf jeden Fall wird sich jetzt, wenn jetzt eben die nach Season 2 in Diablo 4, das soll ja am 17. Oktober kommen. Da werden die wahrscheinlich, die wird wieder ein, zwei Wochen halten, mal abhängig davon, was sie noch alles nachpatchen. Aber dann wäre wahrscheinlich so mit Anfang November wäre so ein idealer Zeitpunkt für ein Full Release von Last Epoch.
Das wäre echt smart getimed von Ihnen. Ich finde auch, das Spiel positioniert sich sehr schlau als ein Spiel mit einer ähnlichen Faszination wie La Path of Exile, aber du musst ein bisschen weniger mitbringen, um die zu bekommen, um es mal ganz neutral zu formulieren, weil Path of Exile hat ja sehr zu Recht sehr viele Fans, ist ein fantastisches Spiel, aber ich glaube, selbst seine Hardcore-Fans werden nicht bestreiten, du musst auch einiges reingeben, um alles rauszubekommen aus diesem Spiel. Und Last Epoch hat, finde ich, auch ein paar richtig geile Systeme. Zum Beispiel, kann ich hier auch mal kurz zeigen, es hat Skill Trees für jeden einzelnen Skill.
Ich finde, das macht dem viel aus, weil es ist so
Finde ich so geil.
der erste Abschrecker ist eben bei Path of Exile Skilltree aufgemacht, 90% der Leute verloren, weil es einfach bumm ist. Und in Last Epoch ist so, hey, du klickst drauf und dann, ah, okay, ich könnte jetzt in die und die Richtung und du kannst auch jederzeit wieder zurückgehen. Also es ist, glaube ich, ein System, das auch in Zukunft ein bisschen Schule machen wird, dass man
Du
einfach die
kannst einen Wirbelwind in unterschiedliche Richtungen spezialisieren, Jesse. Das ist doch.
Das war auch der Grund, warum ich das Game gespielt habe. Wo ich das
Natürlich.
dann gesehen habe, so, okay, Wirbelwind, aha. Ich habe auch ein Minion-Bild, ein Necro. Der Minion-Bild, der war
Sehr
auch
gut.
soweit ganz gut, muss ich sagen, weil da kannst du dann so Zombies machen, die einfach auf die Gegner laufen und explodieren. Das ist super witzig, weil dann läuft er einfach weg und explodiert. Was im Chat geschrieben ist, was absolut richtig ist, die Server-Performance und generelle Spiele-Performance ist krass bei dem Spiel. Also bei dem Minion-Bild, ich kam nie über 40 Frames und weißt du, die Streamer haben jetzt nicht die schlechtesten Rechner. Also. Das könnte auf jeden Fall dann, wenn der andere dann groß wird und das Spiel hypt, könnte das zu einem Problem werden, speziell auch im Multiplayer und so, dass die Server-Performance nicht mitspielt. Ja, aber wir wollen es jetzt nicht jinxen. Ich möchte nicht Wulzen 2 sagen, wo dann wir
Ja, oh Gott.
böse überrascht wurden. Also wir haben auf jeden Fall hohe Hoffnung und für die, die es nicht, gibt es auf Steam, wer es nicht auf der Liste hat, es gibt keine Konsolenableger. Es glaube ich, es wird nur mal am PC als erst released. Und sieht
Ja.
sehr, sehr vielversprechend aus und ja, bekommt jetzt eh wieder irgendein Update und mit einer neuen Klasse, da ist eigentlich für jeden was dabei. Und die 40 € glaube ich, kostet es oder so, sind auch ein vollkommen gerechtfertigter Preis dafür.
Ja, also ich fand, was ich an diesem Spiel halt so cool fand, ist, dass sie für irgendwie viele der Fragen, die seit Jahren Action-Rollenspiele plagen, erstmal nach meinem Dafürhalten sehr intelligente Antworten gefunden haben. Ich sage das jemand, der es noch nicht jetzt wirklich ewig ins Endgame gespielt hat, weil ich habe das vor einer Weile gespielt. Ich glaube, Version 0.7 war das. Und habe dann gedacht, okay, das ist geil genug, dass ich es mir für die 1.0 aufspare. Ich will das gar nicht zu viel im Unfertigen. Ich habe auch Baldur's Gate nicht im Early Access gespielt. Ich will solche Spiele nicht in ihrer unfertigen Fassung spielen.
Kostet einen Haufen Spielspaß.
Genau. Und da hast du halt bei Last Epoch zum Beispiel auch, was ich eine total clevere Idee fand, so für die Frage, sollte so ein Spiel Trading haben oder nicht? Haben sie halt gesagt, wir haben einfach zwei Fraktionen, denen du dich anschließen kannst. Und die eine ist die Händlergilde. Und wenn du da auflevelst, schaltest du neue Handelsoptionen frei. Und wenn du stattdessen die andere Fraktion nimmst, das ist die Solo-Self-Found-Fraktion, dann kriegst du Boni auf deine Drop-Rate und die Möglichkeit, durch Prophezeiungen Target-Farming zu betreiben.
Ja, genau.
Du kannst selbst aussuchen, ob du Handel, weil der Typ hat mir das gesagt, so, es hat sie wahnsinnig gemacht. Immer als sie Umfragen gemacht haben, ob ein Spiel Handel haben sollte, globalen oder nicht, war es immer exakt 50-50.
Ah.
Weil die Uni sich ja nicht entscheiden kann. Mhm. Dann haben sie gesagt, okay, können wir vielleicht einfach eine Wahlmöglichkeit einbauen? Und du kannst aber, selbst wenn du in der Solo-Self-Round-Fraktion bist, wenn du mit jemandem lang genug zusammen im Team spielst, schaltest du die Möglichkeit frei, nur mit dem zu traden. Das heißt, ja, selbst wenn du sagst, ich will diesen globalen Handel wie in Path of Exile nicht, kannst du trotzdem sagen, mit meinem besten Kumpel, mit dem ich seit Diablo 1 immer zusammenspiele,
mit dem kann ich handeln.
Genau, ich finde eine Keule für seinen Barbaren, die ich ihm geben will. Nicht, Diablo 4 erlaubt ja nicht mal das. Ne?
Ja,
du findest ein Legendary für den Necro vom anderen und kannst es ihm nicht geben. Und Last Epoch, also als er mir das erklärt hat, das Handelssystem, dachte ich, fuck, das ist alles richtig gemacht.
Warum? Die Frage ist, warum hat das kein anderer in den letzten 10 Jahren gecheckt, dass man da vielleicht eine Wahlmöglichkeit macht oder den Leuten das dann eben so ein bisschen, wenn man öfter mit wem spielt, schmackhaft macht, was ja sehr viele Bots und so dann automatisch rausfiltert, weil wenn ich mit wem 5 Stunden gespielt habe, ich werde nicht mit einem Bot 5 Stunden spielen und damit habe ich super viele Probleme einfach vom Tisch.
Mega smart. Und es liegt natürlich immer noch an der konkreten Umsetzung. Also zum Beispiel eben für das Solo-Self-Found kriegst du Drop-Rate-Boni und dann hat die Händlergilde dafür Handelsfähigkeiten. Die müssen natürlich so gebalanced sein, dass sich beides lohnenswert anfühlt und solche Geschichten. Das hängt dann an der konkreten Umsetzung. Aber das Konzept, ich habe da so, ne, ich habe einfach so mitgenickt und so, ne, ich bin ja doch eigentlich kritischer Journalist, was hinterfrage ich jetzt hier noch?
Mhm.
Aber verdammt, das klingt einfach echt.
Ja, es werden beide Fraktionen zufriedengestellt und für die, die noch springen wollen, werden auch zufriedengestellt. Fertig.
Ja, wirklich. Also ich fand das so cool. Und das zieht sich bei diesem Spiel, finde ich, ein bisschen durch. Es ist immer noch, und das ist ein bisschen schade, technisch das Schwächste von den dreien. Also die haben da zugelegt, ne, was Grafik, was Kampfgefühl und so angeht. Aber es wird nicht so gut wie D4 und nach allem, was wir bislang gesehen haben. Du hast ja schon gespielt, ne? Da kannst du auch noch ein bisschen erzählen. Path of Exile 2 wird auch nicht so gut wie Path of Exile 2.
Nee, wird das bei weitem nicht. Also ich habe jetzt auch eben, ich glaube, keine Ahnung, 100 Stunden oder sowas schon Last Epoch gespielt. Auch ein bisschen ins Endgame. Das Endgame ist auch nicht pures Gold, das muss man ganz klar sagen. Ist auch etwas, wo du nach einer gewissen Zeit rausdroppst. Aber bei einem Spiel, was in erster Instanz mal released wird, da kommt es halt mal auf die Kernmechaniken an, Spielgefühl, Klassenvielfalt, Skillung, Crafting und dann kann man immer noch beim Endgame dazu basteln und das stellt eine sehr, sehr solide Basis dar, ist aber jetzt nicht ganz so ausgereift wie eben denn die 4, die man bei Diablo, die haben ja hunderte Leute gehabt, was das einfach testen. Wie fühlt sich das an, wenn der Barbar da hinwirbelt oder wenn der Necro so ein Totending einen Golem beschwört oder der Knochenwirbel anfährt, die Sounds, die gemacht werden und so. Also das sind halt etwas, was in so einer Produktion wie bei einem Diablo 4 ja gigantisch viel Geld da ist, um das zu machen. Auch jetzt bei BOE 2 sehr, sehr stark wurde. Aber ich glaube trotzdem, dass das wirklich überraschend, also ich glaube, es wird ganz gut ankommen und wird dementsprechend auch seine Community finden und eine hoffentlich so große Community ziehen, dass es auch laufend weiterentwickelt wird. Also das muss man auch dazu sagen, weil es ist ja jetzt nicht das größte Studio. Ein Geldgeber ist auch wieder Tencent. Also Tencent hat sich ja Grinding Gear Game komplett geschnappt und ich glaube, bei dem Studio sind sie 30-40% oder so. Also die sind sehr stark in dem Markt, sorgen aber natürlich auch für die finanziellen Mittel, damit das Spiel vorankommt. geben Geld, dass halt nochmal 20 Leute eingestellt wird oder so. Das ist schon auf einem guten Weg.
Ich war tatsächlich ein bisschen überrascht erstmal, weil ich habe das immer noch so eingespeichert als dieser kleine Indie-Underdog. Und plötzlich haben sie einen Trailer in der Opening Night Live, was ja
teuer ist,
glaube ich, 100.000 Euro oder sowas kostet oder mehr. Und haben einen Gamescom-Stand, wo die ganzen großen Diablo-Influencer waren. Ne? Riker war dort, aber nicht bei Diablo oder Path of Exile, sondern an deren Stand. Hat mich auch überrascht.
Ja, das war ein smarter Move. Das war einfach ein smarter Move von denen, um das hier alles so ein bisschen zu kombinieren und so aus dem Hinterhalt anzugreifen und dann plötzlich, die anderen hatten das sicher alle nicht am Schirm und dachten sich so, weil ganz ehrlich, so wie Blizzard, der einzige Stand, den sie hatten, war der Gear Store, wo du was kaufen konntest, ja, hätten genauso was Cooles machen können und so, aber die fühlen sich, glaube ich, da ein bisschen zu sicher, muss ich sagen, also das ist auch ein bisschen schwierig mit den Jungs mittlerweile und den Mädels, also mal schauen, was sie sich da, die werden sich auch ranhalten müssen und werden sich auch in dem Wettbewerb behaupten müssen, weil ich dachte mir zuerst, ja, BOE 2 spiele ich ein bisschen just for fun, wie gut soll das werden, aber mich hat die Demo, die man spielen konnte, hat mich schon stark abgeholt, also mit dem Druiden und dem Warrior und so weiter und keine Cooldowns, du bist praktisch wirklich, du hast ein relativ aktives Kampfgefühl, sah schon sehr gut aus, die Frage ist dann natürlich der Schwierigkeitsgrad, Komplexität, wie das sich dann niederschlägt und wenn das dann mal in einer fertigeren Version ist, aber es dauert eh noch über ein Jahr. Aber es war überraschend gut. Also es war besser, als ich es mir gedacht hätte. Und
ja. Während halt gleichzeitig ist es so geil. Ne? Das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich erwarte ja wirklich nicht, dass eine Firma jetzt jedem Content-Creator alles in den Arsch schiebt. Aber die Tatsache, dass ich da auf der Opening Night Live saß, plötzlich droppt Blizzard Diablo 4 Season 2 und ich schreibe dir und du bist komplett überrascht, weil Blizzard nicht mal jemandem wie dir, einem ihrer Leading Content Creator im europäischen Bereich, irgendwie gesagt hat, hey Jesse, da kommt vielleicht was, was du covern musst. Das fand ich faszinierend. Ne? Und Riker ist bei Last Epoch, weil niemand vorher gesagt hat, Leute, Diablo 4 News kommen, wisst ihr schon, ne? Weil meistens kriegst du bei der Gamescom, um aus dem Nähkästchen zu plaudern, auch als Journalist oder sowas, nicht alles, aber sehr vieles weißt du vorher, dass du dich auf die Berichterstattung vorbereiten kannst. Und bei Diablo 4 nix, ne?
Das war, ja, ich meine, ich kann eins noch weiter plaudern, ja. Ich werde wahrscheinlich auch zu einer hohen Wahrscheinlichkeit nicht auf der BlizzCon sein, weil es gibt kein Budget, irgendwelche Creator oder so einzufliegen oder generell irgendwas zu machen, weil man muss fairerweise sagen, für die ist halt Europa nicht attraktiv genug oder was es halt auch immer ist. Und da musst du halt so sagen, Freunde, das wird jetzt halt, das nimmt schon Ausmaße an, ja. Also ihr müsst mich einladen, es gibt in Europa noch genügend andere Diablo-Creator oder whatever, aber generell mal Nein zu sagen zu ganz Europa oder auch zu denen und denen, das ist halt schon ein bisschen schwierig. Also ist ein bisschen schwierig, aber ja, du. Dann gehen wir BOE spielen, ganz einfach. Also wenn das Spiel, wenn sie Content haben, du spielst super gern Diablo 4. Ich glaube auch, dass das wirklich so ein Twist und so hinlegt, aber auf Biegen und Brechen muss man das auch nicht spielen, sondern dann lerne ich meiner Community PoE an. Es wird sowieso Zeit, dass da viele das lernen, weil da musst einfach, ja, das Game wird halt gut werden. Und wenn dann eben Last Epoch noch rauskommt, also es ist ja nicht so, als würde die Konkurrenz schlafen. Es gibt durchaus sehr, sehr gute Alternativtitel. Ja, die sind jetzt vielleicht nicht ganz so ein Hammer jetzt wie ein D4, aber wenn ein D4 in einer Woche durchgespielt ist, hat man ja noch 12 Wochen Zeit, was anderes zu spielen, bis die nächste Season kommt.
Ich meine, das ist ja auch nochmal tatsächlich aber eine neue Entwicklung, ne? Dass es wieder Konkurrenz gibt. Weil so gefühlt seit 10 Jahren ist Path of Exile 1, Diablo 3 und Grim Dawn. Und jetzt kommt eben Last Epoch, es kommt Titan Quest 2, zu dem wir noch nichts wissen, aber was potenziell spannend ist, weil die Spellforce 3-Macher haben bislang gute Spiele gemacht. Es kommt Path of Exile 2. Also, ich finde es ja eigentlich geil. Ne? Also, das Action-RPG-Genre lebt jetzt endlich mal wieder ein bisschen auf. Und ich bin auch, also weil es auch wieder gerade geschrieben wird bei mir im Chat, ich bin jetzt nicht sauer wegen Diablo 4, im Gegenteil. Wie gesagt, ich fand, das war ein gutes Spiel, hat Spaß gemacht und so. Aber aktuell habe ich auch nicht mehr viel Drive, es zu spielen. Und das ist halt natürlich für Blizzard ein Problem, weil das ist nicht, was sie wollen.
Genau, sie brauchen ja die Spielerzahlen. Und wenn die Leute dann, also du hast eine Woche eine super Zahl oder zwei und dann droppen die so gigantisch raus, dann ja, dann wird
Ja.
das alles auch ein bisschen schwierig. Okay, Maurice, wir nehmen deinen Buchtipp. Wir sind über eine Stunde. Ja, also dafür, das war sehr nett, dass der Chef eingesprungen ist. Ich weiß nicht, was man mit der Praktikantin, Schrägstrich Assistentin, Schrägstrich Social Media Managerin machen. Da müssen wir
Nee,
nochmal nachfragen.
ich weiß auch nicht so recht, was, also, da müssen wir, glaube ich, nochmal, jetzt sind ja bald Jahresgespräche, ne? Also in allen
Ah,
Firmen zum
ja, mal
Ende werden ja
diese
so
Meeting-Feedback-Gespräche,
Partygespräche geführt.
ja.
Ich glaube, da müssen wir mal ein bisschen das Thema Arbeitsmoral
Und
anschneiden.
Arbeitseifer
Ja.
und Einsatzbereitschaft, also diese großen
Ja.
Sachen, die werden wir auf jeden Fall mal am Tisch legen müssen, ja, weil
Und ich glaube auch, wir bezahlen sie zu gut. Also
ich
wenn
habe
sie
mir
sich
das,
solche
ich
Yachten.
wollte jetzt nichts sagen, aber ich habe mir gedacht, so, ja, so mit einer Yacht eine Woche unterwegs, also das ist echt
Ja,
schwierig.
also das ist ja auch wirklich politisch ein Problem, ne? Weil wer arbeitet, sollte mehr haben, als wer nicht arbeitet, wird uns gerade wieder populistisch vorgeschwätzt und die arbeitet nicht und sitzt auf einer Yacht, ne? Das kann ja eigentlich nicht sein. Also offenbar ist da eine große, tief verwurzelte Ungerechtigkeit im Land am Werk und der werden wir uns annehmen.
Genau, das werden wir nicht unter den Tisch fallen lassen, weil so läuft es hier mal sicherlich nicht. So ist
Ja,
es.
wirklich.
So ist es. Okay, dann drop mal den Buchtipp. Du liest das gerade, habe ich gehört.
Jawohl, das wird jetzt irgendwie nochmal relativ tief und profund. Aber Joey hat mir das empfohlen. Und ich bin noch mittendrin, deswegen kann ich noch nicht sagen, ob es so lebensverändernd ist, wie sie sagt. Das Ganze heißt Man's Search for Meaning und ist von einem deutschen Autor ursprünglich, ist von einem Psychologen, der im Zweiten Weltkrieg im Konzentrationslager war, also in Auschwitz, und das überlebt hat. Und das Buch hat zwei Hälften. Das erste ist eine Darstellung seines, also ein Insiderbericht eben, wie es dort war, das Leben, und da bin ich gerade. Und das ist ja jetzt inzwischen nicht so, als wäre das nichts, was wir schon wissen, ne? Aber es ist trotzdem noch mal einfach diese auch irgendwie niedere Gemeinheit einfach, das ist ein viel zu geringes Wort, aber so diese Lust am andere quälen und sie grundlos schlecht zu behandeln, die da vorkommt, ist, das geht unter die Haut. Und er beschreibt es halt aber aus der Sicht, und das ist total interessant, jemandem, der sich ja beruflich mit dem Geist des Menschen befasst hat und bizarrerweise halt während ihm das widerfahren ist, schon seine und die Reaktion der anderen analysiert hat. Und analysiert hat, was ist es denn, was uns sowas durchstehen lässt? Warum haben wir nicht einfach alle aufgegeben? Was ist mit uns passiert, als wir so behandelt wurden, so entmenschlicht wurden? Und im zweiten Schritt hat er dann daraus einen Ansatz, eine Philosophie destilliert, was die Hauptgründe des Menschen sind, die in denen er den Sinn seines Lebens sucht, die für ihn besonders hervorgetreten sind in einer Zeit, in der es halt leicht wäre, den Glauben an irgendeinen Sinn im Leben zu verlieren. Ich bin noch nicht an dem Punkt, wo er diese Schlussfolgerungen zieht. Deswegen kann ich noch nicht sagen, ob es, also wie sehr die mich irgendwie, was sage ich da, also wie sehr ich, ob ich aus denen was ziehen werde können, wo ich sage, okay, das ist tatsächlich was, wo ich auch der Meinung bin, jetzt fühle ich mich bereichert, aber Joey hat es in höchsten Tönen gelobt, dass dieses Buch halt den, das, die, die, das menschliche Dasein quasi sehr, sehr auf den Punkt bringt und sehr bereichert. Und wie gesagt, ich bin gerade noch im ersten Teil, der auch richtig krass ist. Das Buch heißt, wie gesagt, nochmal Man's Search for Meaning und ich glaube, der Autor heißt Viktor E.
Franke.
Frank oder Frankl.
Genau, also im Chat wird geschrieben, Viktor E. Frankl auf Deutsch. Der Titel ist trotzdem Ja zum Leben sagen, könnte der deutsche
Das
Titel
kann
dazu sein.
sein. Es gab wohl irgendwie der, Also er hat da daraus auch eine Therapiemethode entwickelt. Wie gesagt, bei dem Teil bin ich noch nicht. Also es ist gleichermaßen ein interessantes Manifest und ein sehr faszinierendes historisches Zeitzeugnis-Dokument. Es wurde wohl ursprünglich mal rausgebracht unter einfach in Deutschland als ein Psycholog erlebt das Konzentrationslager. Also es gibt, glaube ich, verschiedene Titel, aber der englische aktuell ist Man's Search for Meaning. Genau. Ist auch nicht lang. Also ich gebe jetzt hier eben Joey den Vertrauensvorschuss, dass es extrem gut ist. Ich finde es bislang auch so, aber wir werden sicher noch mal einen Podcast ja haben, weil also gerade
Wegen
wenn
der
Joey auf Text
Arbeitsmoral,
hat,
wegen der Laufe, ja,
genau,
ganz sicher, ja.
genau. Und dann können wir noch mal ein Fazit irgendwann ziehen.
Und das machen wir. Okay, dann sage ich mal Dankeschön fürs Einspringen wegen der Arbeitsmoral. Da, wie gesagt, die Jahresgespräche kommen noch. Wir werden euch dann wissen lassen, was da rauskommt und ob vielleicht eine Position offen wird bei 1 und 0. Das haben wir ja
Ja,
letztes Mal
wirklich.
schon angekündigt, weil da wurde ja einfach wortlos der Podcast verlassen. Also da muss man natürlich sagen, da sind wir gespannt. Und wir bedanken uns jetzt mal fürs Zuhören. Für alle, die es nicht getan haben, vergesst uns nicht, den Podcast zu raten. Und wir sagen, ciao, baba.
Tschüss.